Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 18. Juli 2013 ist Caro. Und die nächste halbe Stunde ist vollgepackt mit drei Beiträgen. Es geht im ersten um das Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA und seine vielen Folgen. Der nächste Beitrag beschäftigt sich mit der Gesetzesreform in Irland zur Abtreibung. Und laut dem Autor ist es eine Beleidigung für Frauenrechte. Und am Ende haben wir ein Interview mit netzpolitik.org zu aktuellen Entwicklungen zu PRISM und Tempora. Und das Ganze steht unter dem Titel Überwachen und kein Ende in Sicht. Doch zunächst beginnen wir wie immer mit den Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Misstrauensantrag gegen den italienischen Innenminister spaltet die Regierung. Eingereicht hatten den Antrag die oppositionelle Linkspartei SEL und die Fünf-Sterne-Bewegung. Darüber muss das Parlament nun entscheiden. Stimmen aus Alfanos Partei, Volk der Freiheit, sprechen von einem Regierungssturz, wenn der Minister zum Rücktritt gezwungen werde. Einige Mitglieder ihres Koalitionspartners der Demokratischen Partei wollen gegen Alfonso stimmen. Anlass für den Antrag war die illegale Abschiebung der Ehefrau und der sechsjährigen Tochter der kasachischen Oppositionellen Mukhtar Ablyasov aus Italien nach Kasachstan. Dort seien die beiden in einer lebensbedrohlichen Lage. Laut einer Untersuchung der Regierung habe die Polizei bei der Abschiebung nicht gesetzeskonform gehandelt. Außerdem gibt es Spekulationen, laut denen die Abschiebung ein Freundschaftsdienst Berlusconis an den kasachischen Präsidenten gewesen sei. Der Kabinettschef des italienischen Innenministeriums, Giuseppe Procaccini, trat am Dienstag zurück. Unterdessen wiederholte der zuständige Innenminister und Vizepremier Angelino Alfano auch am Dienstag vor dem Parlament, nichts über die Abschiebung gewusst zu haben.
EU-Kommission sagt Jein zu deutschen Energiesubventionen. Anfang der Woche kündigte der Spiegel für den Mittwoch die Eröffnung eines Beihilfeverfahrens gegen Deutschland an. Dabei soll die Frage beantwortet werden, ob die Ausnahme von energieintensiven Betrieben von der Umlage für erneuerbare Energie mit dem Wettbewerbsrecht der Europäischen Union vereinbar ist. Die Aufnahme dieses Verfahrens wurde dann allerdings auf den kommenden Herbst verschoben. Gestern entschied die Kommission aber, dass die Ausgleichszahlungen für die durch den CO2-Handel entstandenen Mehrkosten mit europäischem Wettbewerbsrecht vereinbar sind. Diese Kompensationszahlungen wurden in Deutschland Anfang des Jahres eingeführt. Gleichzeitig erklärte die Kommission gestern aber andere Subventionen für nicht eisenproduzierende Betriebe, die 2009 in Deutschland beschlossen wurden, für unvereinbar mit dem europäischen Wettbewerbsrecht. In einer weiteren Entscheidung verkündete EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia, dass Spanien Geld von Investoren zurückfordern müsse, die Steuersubventionen beim Schiffsbau geltend gemacht hatten. Gewerkschafter sehen durch diese Entscheidung die 87.000 Arbeitsplätze in spanischen Werften gefährdet, weil sich Investoren zurückziehen könnten.
Internationale Fahndungen nach rechtem Terrornetzwerk. In den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs haben Polizeikräfte Zellen, Wohnungen und Geschäftsräume von Neonazis in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen die vermeintlichen Gründer des sogenannten Werwolf-Kommandos. Der Name bezieht sich auf eine Guerilla-Strategie, die von SS-Führer Heinrich Himmler kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs propagiert wurde. Nach dieser Strategie sollten Kleingruppen hinter den feindlichen Linien Terroranschläge verüben. Unter den Verdächtigen befinden sich der Schweizer Sebastian N., der bereits wegen versuchten Totschlags, Angriff, Körperverletzung, Rassendiskriminierung, Drohung und Beschimpfung mehrfach verurteilt wurde. Der Journalist Volker Koop schätzt die Gefährlichkeit der Gruppe gegenüber Radio Z aus Nürnberg wie folgt ein.
Also ich halte die nicht für so gefährlich, dass sie jetzt, sagen wir mal, den demokratischen Rechtsstaat erschüttern könnten. Das ändert aber nichts daran, dass sie, wenn sie im Einzelfall Attentate begehen, eben Menschenleben aufs Spiel setzen und enorme Schäden anrichten können. Aber wohlgemerkt eine Gefahr für den Rechtsstaat, für den demokratischen, die sehe ich noch nicht. Und wenn tatsächlich eben die Behörden jetzt etwas wacher geworden sind, dann müsste man also auch diese Gruppen im Griff kriegen.
Weitere Entlassungen in Griechenland verabschiedet. Am gestrigen Mittwochabend hat das griechische Parlament mit einer knappen Mehrheit die Entlassung von weiteren 15.000 Staatsbediensteten beschlossen. Zusätzlich sollen weitere 12.500 Beamte in eine sogenannte Mobilitätsreserve eingegliedert werden. vor allem PolizistInnen und LehrerInnen, würden dann für 75% ihres Gehalts für 8 Monate weiterarbeiten. Findet sich bis der Ablauf dieser Frist keine Alternativstelle, werden auch sie entlassen. Vorausgegangen waren diesem Beschluss zahlreiche Streiks im öffentlichen Sektor. Ärzte, Bahnangestellte und Verwaltungsbeamte legten größtenteils ihre Arbeit aus Protest nieder. Für den heutigen Donnerstag wird Finanzminister Schäuble in Griechenland erwartet. Die griechische Polizei hat anlässlich des Besuchs Demonstrationsverbote verhängt. Einem erfolgreichen Wahlkampfauftritt des Finanzministers steht also nichts mehr im Wege.
Politische Kräfteverhältnisse in Tschechien weiterhin unklar. Nachdem im Juni die Regierung über einen Korruptionsskandal stolperte, hatte der Präsident ein neues Kabinett bestellt, über dessen Annahme das Parlament voraussichtlich Anfang August entscheiden wird. Weil der Präsident aber seinen ehemaligen Berater zum Chef der neuen Regierung ernannt hat, gibt es großen Widerspruch seitens der ParlamentarierInnen. Trotzdem konnte am gestrigen Mittwoch ein Antrag auf Neuwahlen nicht die notwendige 3/5-Mehrheit erringen. Der Antrag scheiterte an den konservativen Parteien, die nach wie vor auf eine Regierung auf Basis der Mitte-Rechts-Koalition bauen. Kurz vor der Parlamentssitzung hatte der oberste Gerichtshof die Ermittlungen zur Korruptionsaffäre eingestellt, weil nach seiner Ansicht die Abgeordneten zu dieser Zeit noch durch ihre parlamentarische Immunität geschützt waren. Alle 3 Verdächtigen wurden aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Entscheidung des Gerichts hatte zu heftigen Reaktionen in Tschechien geführt.
In Ägypten gehen die Proteste weiter. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat sich mit Ägyptens Interimspräsident Mansour getroffen und die Freilassung des abgesetzten Präsidenten Mursi gefordert. Eigentlich wollte sie sich persönlich über seinen Zustand informieren. Ein direktes Treffen zwischen Mursi und Ashton wurde aber von der Interimsregierung nicht genehmigt. Gleichzeitig sind wieder 10.000 Unterstützer sowie GegnerInnen Mursis in verschiedenen Teilen Kairos unterwegs, um für ihr Anliegen zu demonstrieren. Die Mursi-Unterstützer protestieren gegen die angebliche Folter von Demonstranten durch das Militär und die Einsetzung eines neuen Kabinetts, zu dem kein einziger Islamist berufen wurde.
EU-Kommission will eine europäische Staatsanwaltschaft schaffen. Sie will damit Steuergelder besser vor Betrug schützen, indem sie Ermittlungs- und Strafverfolgungsaufgaben übernimmt und bei Straftaten zulasten des EU-Haushalts vor den Gerichten der Mitgliedstaaten Anklage erhebt. Die Zusammenarbeit mit den nationalen Gerichten soll dafür sorgen, dass mehr als bisher nur knapp jeder 2. Fall aufgeklärt wird. Die Staatsanwaltschaft soll unabhängig sein und demokratisch kontrolliert werden. Gemäß des Kommissionsvorschlags soll es sie ab Januar 2015 geben.
Am Montag, den 8. Juli 2013, begannen die Verhandlungen zwischen der EU und den USA zu einem transatlantischen Freihandelsabkommen. Dessen Name TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Schon seit einigen Jahren gab es Versuche, ein solches Abkommen zu beschließen. Jetzt scheint sich die globale wirtschaftliche Lage derartig entwickelt zu haben, dass auch die USA starkes Interesse an TTIP zeigen. Die Freihandelszone würde insgesamt fast die Hälfte des Weltsozialprodukts umfassen. Und durch den Abbau von Handelshemmnissen, wie zum Beispiel Zöllen zwischen der EU und den USA, voraussichtlich größeres Wirtschaftswachstum und mehr Arbeitsplätze schaffen. Dennoch gibt es viel Kritik an dem Vorhaben. Frankreich zum Beispiel wehrt sich gegen die Monopolisierung von Konsumgütern aus Angst vor der mächtigen Hollywood-Filmindustrie. Daten- und UmweltschützerInnen beklagen die Aufweichung von EU-Richtlinien. Sie sehen eine Gefährdung durch den lockeren Umgang der USA mit Gentechnik oder in Bezug auf die Spionageaffäre der NSA mit dem Sperrprogramm PRISM. Noch ist nicht klar, welche Güter und Regulierungen alle von TTIP betroffen sein werden. Die erste Verhandlungsrunde ist ohne große Entscheidungen beendet, weitere sind in Planung. Die Abgeordnete im Europaparlament für die grüne Fraktion, Ska Keller, konnte uns im Interview sagen, warum das Freihandelsabkommen so problematisch ist, aber auch aus welchen Gründen es zu befürworten sein könnte. Welche Bedeutung hat denn das Freihandelsabkommen TTIP für die EU?
Ja, die Kommission erzählt ja die ganze Zeit, dass TTIP könnte hier massives Wirtschaftswachstum auslösen und viele Arbeitsplätze schaffen. Aber das muss man ganz eindeutig hinterfragen, weil es ist überhaupt nicht klar, inwieweit in einem Handels- und Investitionsabkommen hier Wachstum hervorrufen wird. Und es kann durchaus sein, dass es ein paar Arbeitsplätze schafft, aber es kann auch durchaus sein, dass dadurch dann andere Arbeitsplätze wegschaffen. Also da muss man sich genau angucken, was für Auswirkungen hat das auch auf die einzelnen Mitgliedsländer. Und abgesehen von dieser wirtschaftlichen Frage gibt es aber noch ganz andere Auswirkungen, die so ein Handelsabkommen mit den USA haben kann. Und die machen uns dann schon nachdenklich. Denn zum Beispiel ist es so, dass die USA schon seit längerem versuchen, zum Beispiel hormonbehandeltes Fleisch oder eben auch gentechnisch veränderte Organismen, zum Beispiel also Lebensmittel, Gensoja und sowas, in die EU hinein zu exportieren. Und das wollen wir Grüne nicht, aber das wollen auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher nicht. Und da steht auch dem europäischen Verbraucherschutz entgegen. Und wenn jetzt die USA sich da durchsetzen können, dann hieße das letztendlich, dass hier Tür und Tor geöffnet wird für Gensoja, für Hormonfleisch und für Chlorhähnchen.
Andererseits heißt es ja auch, dass für Landwirte teilweise das durchaus von Vorteil sein kann, wenn die Handelshemmnisse abgebaut werden.
Es wird kaum so laufen, dass EU-Bäuerinnen und Bauern in die USA exportieren werden, denn die USA haben einen sehr protegierten Landwirtschaftsmarkt und sind eben auch ein großer Exporteur in der Hinsicht. Also wird schwierig werden, europäische Güter dahin zu exportieren, also landwirtschaftliche Güter, zumal das Problem noch auftaucht. Man könnte jetzt sagen, zum Beispiel, was weiß ich, französischer Käse oder was auch immer, die müssen noch dann einen guten Absatzmarkt finden, aber genau diese Indikatoren, die sagen, was weiß ich, dieser Schinken kommt aus Parma und so weiter, also was hier ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist, die werden eben in den USA nicht anerkannt. Also das heißt, dass auch da ein ganz spezieller, was weiß ich, Champagner oder so eben nicht wirklich eine Chance hätte auf dem US-Markt.
Und wie sieht das allgemein aus mit den EU-Richtlinien? Muss man davon ausgehen, dass da teilweise die Regeln sozusagen stark abgebaut werden oder starken Veränderungen unterliegen werden?
Wir Grüne werden auf jeden Fall versuchen, das nicht passieren zu lassen. Wir finden den Verbraucherinnenschutz, wie wir in der Europäischen Union haben, sehr richtig, nämlich mit der Herangehensweise, dass erst bewiesen muss, dass etwas gefahrenlos ist, bevor es auf den Markt kommt. Während in den USA es so abläuft, dass erst bewiesen muss, dass etwas schädlich ist, bevor es verboten wird. Aber wir finden diesen vorsorgenden Verbraucherinnenschutz viel besser und da wollen wir eben nicht, dass uns durch so ein Freihandelsabkommen durch die Hintertür Gesetze geändert werden. Dazu kommt noch ein Problem, also noch viele andere Probleme, aber eins der noch sehr wichtigen ist die Frage des Investorenschutzes, weil auch hier sieht die Kommission, sehen die Mitgliedstaaten vor, dass ein sogenanntes Investorenklageverfahren stattfinden kann. Das heißt, dass ein Investor die EU oder dann eben die USA verklagen kann, wenn es sein Profit geschmälert sieht. Das haben wir zum Beispiel erlebt, als Vattenfall Deutschland verklagt hat wegen dem Atomausstieg, weil es gesagt hat, dadurch verliere ich eben Einnahmen. Und das kann eben jetzt auch passieren, dass zum Beispiel US-Investoren, die auf dem europäischen Markt investiert haben, sagen, durch zum Beispiel Umweltgesetzgebung sehr beliebt oder Gesundheitsgesetzgebung wären meine Margen geschmälert und deswegen können sie dann Klage einreichen. Das finden wir sehr gefährlich, weil es eben jede Art von demokratischer Gesetzesgebung unterläuft, untergräbt und eben dass dann eben Entscheidungsprozesse nicht mehr transparent im Parlament, in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, sondern dann über gar völlig intransparent Schiedsgerichte, deren Schiedssprüche und so weiter überhaupt nicht veröffentlicht werden.
Also heißt das im Klartext sozusagen, dass die Rechte für Investoren oder auch Unternehmer gestärkt werden, im Gegensatz zu denen von jetzt staatlichen Institutionen oder so?
Darauf kann es schnell hinauslaufen. Wir sind ja sehr am Anfang der Verhandlungen. Gerade letzte Woche hat die erste Verhandlungsrunde stattgefunden. Das heißt, man muss noch gucken, worauf es hinausläuft. Aber erfahrungsgemäß können wir nicht erkennen, dass Handelsabkommen der Vergangenheit oder die bereits jetzt verhandelt werden oder fertig verhandelt sind, dass die Verbraucherinnenrechte stärken oder eben die demokratischen Entscheidungsprozesse, sondern eher das Gegenteil, dass beides davon unterlaufen wird.
Und jetzt in Bezug vielleicht auf die PRISM-Affäre, da wird dann ja auch gerne irgendwie in den Medien davon gesprochen, dass zumindest Überlegungen stattfanden, die ganzen Verhandlungen zu torpedieren aus dem Grunde, aber trotzdem ist es angelaufen. Wie ist da die Diskussion jetzt vielleicht auch speziell im Europäischen Parlament?
Ja, wir Grüne haben uns sehr explizit dafür ausgesprochen, dass wir keine Verhandlungen für TTIP machen, solange da nicht Aufklärung stattgefunden hat bei der ganzen NSA-Prism-Affäre. Damit konnten wir uns auch im Europäischen Parlament leider nicht durchsetzen. Aber das Europäische Parlament hat gesagt, dass eine ganze Reihe von anderen Abkommen, die wir mit den USA haben und die eben auch Datenschutz betreffen, dass die auf den Prüfstand gehören. Das finden wir sehr richtig das ist absolut wichtig. Leider ist unser Ruf auch für einen Abbruch der Verhandlungen für das Handelsabkommen auch von den Mitgliedstaaten und der Kommission nicht gehört worden. Die Verhandlungen haben fanden statt, ungeachtet der Proteste, die es eben gab in der Öffentlichkeit und eben auch im Parlament.
Kann man denn auch davon ausgehen, dass der Datenschutz in den EU-Ländern gefährdet oder stärker gefährdet sein wird durch dieses Abkommen?
Das Abkommen wird, soweit wir das jetzt sagen können, nicht Datenschutz explizit umfassen, aber natürlich hat alles, was mit Handel und Investitionen zu tun hat, eben auch viele Auswirkungen auf den Datenschutz, auch auf geistige Eigentumsrechte etc. Da lässt sich noch nicht genau absehen, was da genau auf uns zukommt. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber wir werden natürlich ganz stark darauf aufpassen, dass Datenschutz nicht beeinträchtigt wird. Es laufen ja parallel auch die Verhandlungen mit den USA zu einem Datenschutzabkommen, und ich glaube, da müssen wir jetzt reingehen und auf ganz, ganz starke Datenschutzrichtlinien beharren, damit eben sowas wie NSA nicht wieder vorkommen kann, aber damit das eben auch erstmal aufhört.
Dann vielleicht noch abschließend, was denken Sie denn eigentlich persönlich? Sind Sie prinzipiell gegen oder für ein solches Abkommen?
Ich finde, so ein Handelsabkommen kann auch so aussehen, dass wir das gut finden, wenn es eben fairer Handel ist, der auf Augenhöhe stattfindet, der eben für den Nutzen der Menschen gemacht wird und nicht abstrakt einfach nur, um irgendwelche höheren Wirtschaftszahlen zu erreichen, die sich dann gar nicht in Arbeitsplätzen oder in dem Wohlergehen der Menschen ausdrücken. Und momentan habe ich aber leider die Befürchtung, dass die Kommission, die Mitgliedstaaten nicht so sehr im Sinne der Europäerinnen und Europäer oder der Menschen hier wie auch dort verhandeln, sondern eher für die Interessen der Großindustrie, der Großinvestoren, und für die eben mehr Rechte rauszuschlagen. Aber das heißt noch lange nicht, dass dann auch zum Schluss Verbraucherinnen und Menschen hier und dort irgendwie profitieren werden. Und ich finde, daran muss sich unsere Handelspolitik ausrichten. Wie sehr profitieren Menschen hier und dort davon und nicht nur einzelne Konzerne?
In Irland wird gerade ein neues Gesetz diskutiert, das in einigen Ausnahmefällen eine Abtreibung legalisiert. Was für die einen ein Schritt in die richtige Richtung ist, bezeichnen die anderen als Beleidigung für die Rechte der Frauen. Fabian hat sich näher mit dem Gesetz beschäftigt.
Wer nicht so genau hinsieht, könnte meinen, dass das erzkatholische Irland seine Abtreibungsregeln gerade liberalisiert. Diesem oberflächlichen Eindruck widerspricht die Frauenrechtlerin Aisling Lennon aus Dublin vehement.
It really wasn't about legalizing abortion. It was about looking at what happens when a woman's life is at risk. It's about trying to define where a woman's health and where a woman's life really compare, and when a doctor can officially and can legally grant an abortion to save the life of the mother. It's really, really not about legalizing or liberalizing abortion.
Deshalb heißt das Gesetz auch Gesetz zum Schutz des Lebens während der Schwangerschaft. Die Frauenrechte in Irland unterscheiden sich stark von den Rechten für Frauen auf dem Kontinent. Deshalb hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Irland schon mehrmals abgemahnt, seine Gesetze in Bezug auf Abtreibung zu ändern.
The European Court, what their main issue was that doctors need to know when they can and when they cannot carry out an abortion. The biggest issue was really for medical professionals. They needed to know if they carry out an abortion on this woman to save her life, will they be prosecuted?
Der Europäische Gerichtshof sorgt sich also eher um die Rechtssicherheit der Ärzte als um die Rechte von Frauen. Frauen, die abtreiben, oder andere, die Frauen helfen, eine Abtreibung durchzuführen, sind auch nach der Verabschiedung dieser Gesetzesreform von langjährigen Haftstrafen bedroht.
With this bill that's just gone through the Parliament, it still states that if you do have an abortion in Ireland, you will get 14 years in prison and a fine. And if you aid someone to have an abortion, you can also get 14 years in prison and a fine. So it doesn't legislate for legal abortions in the case of rape. It doesn't legislate for legal abortions in the case of incest. It doesn't legislate for abortion in the case of fatal fetal abnormalities. So it's still a very, very specific bill.
Keine Abtreibung bei Vergewaltigung, Missbildung des Fötus oder Inzucht. Deshalb gehen BeobachterInnen davon aus, dass auch weiterhin tausende Frauen jedes Jahr nach England reisen werden, um eine Abtreibung durchzuführen. Ein kleines Schlupfloch für eine legale Abtreibung könnte der am meisten diskutierte Absatz des Gesetzes sein. Dieser beinhaltet, dass ein Arzt auch eine Abtreibung vornehmen kann, wenn die Mutter selbstmordgefährdet ist. Diese Selbstmordgefahr nachzuweisen ist aber alles andere als einfach.
A woman who claims that she's suicidal and demands an abortion for those reasons will have to seek medical, there'll be medical requirements from a gynecologist and two psychiatrists. Now, if one of those medical personnel denies that the woman is suicidal, she'll then have to go to a panel of 10 medical professionals. So it's still very, very stringent, it's still very, very difficult.
Es bedarf schon eines schweren Realitätsverlusts, um in diesem Absatz das Einfallstor für zügellosen Sex und unmoralisches Verhalten zu sehen. Für ein junges Mädchen scheint es ein unmögliches Unterfangen zu sein, im konservativen Irland drei Ärzte zu finden, die ihr eine Selbstmordgefahr bescheinigen und damit einen Schwangerschaftsabbruch ermöglichen. von der mit 10 Ärzten besetzten Berufungskammer ganz zu schweigen. Das Parlament hat nun am vergangenen Freitag nach 48 Stunden Debatte über das Gesetz abgestimmt. 130 Abgeordnete haben dem Gesetz zugestimmt und 24 Abgeordnete haben es abgelehnt. Weil das Parlament aber 2 Nächte durchdiskutiert hatte, hat ein Abgeordneter aus Versehen mit Nein gestimmt. Also eigentlich gibt es nur 23 Abgeordnete, die dieses Gesetz ablehnen. Ashling schlüsselt die Befürworter des Gesetzes für uns auf.
Within the yes camp, within the people who voted for this bill, there are a group of people who are anti-abortion, they're pro-life, so they don't support legalizing abortions, but they did vote yes on this bill for the sake of a mother's life. Now, also within the yes group, there are the pro-choice interpretation, and there are people who believe this is a step in the right direction, this is a step towards more liberal reforms that would be in line with the rest of Europe.
Also AbtreibungsgegnerInnen haben nur für dieses Gesetz gestimmt, weil sie das Leben der Mutter schützen wollen. Außerdem gibt es unter den Befürwortern einige Pro-Choice-Abgeordnete, die dieses Gesetz als einen Schritt in die richtige Richtung begrüßen und deshalb dafür gestimmt haben. Im Lager der Gesetzesgegnerinnen sieht das natürlich anders aus.
And then when you look at the 24 politicians who voted no, there are the anti-choice or the pro-life interpretation who would be mainly from the Catholic viewpoint, and they voted no on this because they think that if you do put this bill in place, then the floodgates will be open to abortion in Ireland, and that especially with the suicide clause, everyone will be having abortions. And then there was also a group of 6 parliamentarians who voted no to this bill because they think that this bill is an insult to women. They think that this legislation criminalizes women who have abortions and it doesn't go far enough.
Logischerweise finden sich in dieser Gruppe die radikalen Katholiken, die sich jeglicher Veränderung verweigern. Interessanterweise gibt es in der Gruppe der 23 Abgeordneten, die sich gegen das Gesetz gestellt haben, aber auch eine Gruppe von Pro-Choice-Abgeordneten, für die das neue Gesetz eine Beleidigung für Frauenrechte darstellt. Für sie geht dieses Gesetz einfach nicht weit genug. Ein außerhalb Irlands kaum beachteter Vorfall ereignete sich einige Stunden vor der Abstimmung am frühen Freitagmorgen im Parlament. Der konservative Abgeordnete Tom Barry zog seine Partei- und Parlamentskollegin Onnie Collins auf seinen Schoß. Die Aufnahmen der Videokameras im Parlament haben diesen Akt der sexuellen Belästigung festgehalten und Hunderttausende haben die Aufnahmen mittlerweile im Internet gesehen. Die Reaktion auf diesen Vorfall beschreibt Ashling wie folgt.
Since then, Tom Barry has admitted that he'd been drinking. But his colleague, Onya Collins, who I suppose was the victim of this apparent sexual harassment attack, she's played it down. You know, she said that she forgives him and that she doesn't want to make a big deal out of it. But I mean, the biggest interpretation of that act here is that, you know, this abortion or this bill has caused so much controversy for the government that they just can't handle any more embarrassment.
Betrunkene Abgeordnete, die ihre Kolleginnen im Parlament während einer hochkontroversen Debatte sexuell belästigen. Eine Regierungspartei, die diesen Vorfall auch noch herunterspielt, viel tiefer kann das politische Establishment kaum noch sinken. Aber woher soll auch die Moral kommen in einem katholischen Land, dessen katholische Oberhäupter Kindesmissbrauch decken und sich öffentlich als Verteidiger eben dieser Moral präsentieren?
Täglich gibt es Meldungen zu PRISM, Tempora und weiteren Enthüllungen rund um den globalen Überwachungswahn. Was sind neue Entwicklungen, was alte Phrasen und Medienhype? Darüber hat sich Sönke mit André Meister, seines Zeichens Redakteur bei netzpolitik.org, unterhalten, um ein wenig Übersicht in den Mediendschungel zu bringen.
In den letzten 2 Wochen ist unter anderem rausgekommen, dass die NSA auch flächendeckend Brasilien und auch Neuseeland abhört, als 2 weitere Beispiele von ziemlich befreundeten Staaten, wo trotzdem einmal so gut wie jede Kommunikation, auf die der amerikanische Militärgeheimdienst seine Hände bekommen kann, abgefangen, ausgespäht, gerastert und gespeichert wird. Dann ist rausgekommen, dass Microsoft ziemlich intensiv mit der NSA zusammengearbeitet hat, unter anderem in dem PRISM-Programm und den amerikanischen Diensten Zugriffe auf ja so ziemlich sämtliche Services, die Microsoft anbietet, unter anderem Mail, Hotmail, MSN, Outlook, gegeben hat, hinter der Verschlüsselung, also unverschlüsselt, teilweise sogar nach E, die Produkte an den Markt gegangen sind, was natürlich auch den VoIP-Online-Sprech Sprachtelefonie, Videotelefonieanbieter Skype mit einbezieht, den Microsoft seit einigen Jahren besitzt und was das Killerargument für die sogenannte Online-Durchsuchung den Staatstrojaner hierzulande hinfällig macht. Jetzt haben wir schwarz auf weiß, Microsoft kann Skype-Gespräche mithören und an Behörden geben, wenn sie denn wollen. Als letztes hat der Spiegel noch ein Interview von Jacob Applebaum und Laura Poitras mit Edward Snowden veröffentlicht, wo diese gesagt hat, dass natürlich auch die deutschen Dienste, namentlich der BND, mit der NSA unter einer Decke stecken, Zitat, was neue Fragen aufgeworfen hat, wie viel denn die Bundesregierung wusste. Und zum Schluss ist unser werter Innenminister in die USA gereist und hat versucht, ein paar Fragen zu stellen, ist aber da nicht wirklich weit gekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zum Gesamtkomplex Snowden zählt.
Das zählt meiner Meinung nach definitiv dazu, ist vor allem dann der deutsche Fall. Daran anschließend wäre die Frage, was hältst du denn von den Antworten, die der Innenminister zurückgebracht hat aus den USA?
Der hat Antworten mitgebracht. Also es hieß ja vorgestern, dass 5 Terroranschläge von PRISM verhindert wurden. Dann waren es gestern 2 und dann sagt er heute, ja, wie viel das genau waren, das kann man gar nicht so genau sagen. Vielleicht waren es ein paar mehr, ein paar weniger. Also erwartbar enttäuschend ist das, was der Innenminister da abgeliefert hat. Der fliegt in die Staaten, möchte gerne irgendwas wissen, aber wie wir schon vorher gesagt haben, Geheimdienstinformationen sind geheim. Es war klar, dass er nicht wirklich substanzielle Antworten mitbringt, verkauft jetzt als Erfolg, dass die USA angeblich irgendwelche Dokumente deklassifizieren wollen, die er noch nicht hat, die aber schon längst online sind durch Edward Snowden und Glenn Greenwald. Eine völlige, da können wir der Opposition mal zustimmen, das war eine Nullnummer, diese Reise.
Was sind denn aus deiner Sicht die relevanten Fragen, die die Politik stellen müsste, wenn sie diesen Skandal wirklich aufklären will?
Ja, also mir wird überall viel zu sehr das Wort PRISM verwendet. PRISM war eins dieser vielen Programme, über die berichtet wurde, das aber um ein paar 7 bestimmte Firmen ging. Das sind zwar die großen Namen, Facebook, Google, Microsoft, Apple und so weiter und so fort, aber das ist nur ein Bruchstück in der Überwachungsmaschinerie der westlichen Geheimdienste, worum es denen im Endeffekt geht, durch viele, viele verschiedene Quellen, unter anderem PRISM, aber auch durch das Abhören von Glasfaserleitungen, durch das Abhören von Funkkommunikation mit Echelon, durch das Hacken zentraler Internetknotenpunkte, ist eine Komplettüberwachung der gesamten Menschheit zu machen, tatsächlich Verbindungsdaten, ein Kommunikationsnetz aller 7 Milliarden Menschen auf der Erde zu erstellen und dann für einige Tage auch noch oder solange die Speicherdauer hält, möglichst viele Inhalte, in die man dann, wenn man relevante Kommunikationsstrukturen gefunden hat, per Algorithmus reinzoomen kann. Edward Snowden hat das selber so ausgedrückt. Er hatte an seinem Schreibtisch die Möglichkeit, jedermanns Kommunikation, jedes Menschen auf der ganzen Welt abzuhören, egal wer es gewesen ist, ohne Richterbeschluss. Und das ist, also es geht nicht irgendwie um eine abgehörte Botschaft oder um eine Firma, die kooperiert. Die Dienste versuchen eine Komplettüberwachung der kompletten Menschheit. Und die Fragen, die da zusammenhängen, sind natürlich, was sind die ganzen Datenquellen dafür? Ein paar habe ich schon genannt, die jetzt von Edward Snowden genannt werden. Das dürften aber auch nicht alle sein und vor allem wurden die nicht öffentlich bestätigt. Wo werden diese Daten gespeichert? Wie viele? Wie lange? Wie werden die bearbeitet? Da hat der Bundespräsident Gauck dann recht, die werden nicht in Aktenordnern gespeichert, aber in riesigen Datenzentren, die Größe von kleinen Städten. Die werden dann eben ein Kommunikationsnetzwerk der gesamten Menschheit erstellt und gerastert, mit Algorithmen festgestellt, wer verdächtige Muster in seinem Verhalten und Kommunikationsverhalten an den Tag legt. Wie passiert diese Rasterung? Wie werden Menschen ausgewählt, die verdächtig sind? Auf welcher Rechtsgrundlage passiert das alles? Und vor allem, selbst wenn das nach irgendwelchen skurril ausgelegten Gesetzen legal wäre, wollen wir das als freie demokratische Gesellschaft? Wollen wir das als freie demokratische Gesellschaft? Wollen wir eine Komplettüberwachung der Menschheit in Kauf nehmen, um eine Handvoll Terroristen zu fangen, wenn das denn die Standardausrede ist? Ich glaube nicht, aber zumindest um zu einer demokratisch legitimierten Entscheidung zu kommen, müssen wir es transparent, offen mit allen Fakten auf dem Tisch als Gesellschaft darüber diskutieren, ob wir das wollen oder nicht. Und dazu brauchen wir Fakten. Ich glaube nur, es liegt in der Natur der Geheimdienste, dass wir diese Fakten niemals wirklich als offizielle Antworten bekommen. Sonst wären sie nicht geheim.
Das vollständige Interview sowie alle weiteren Beiträge findet ihr auf www.rdl.de. Das war das Fokus Europa Magazin, produziert von Radio Dreieckland aus Freiburg. und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.